Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Diese Podcasts Lecker zum Erfolg. Mein Name ist Uwe Schröder, ich bin Ernährungswissenschaftler und Vorstandsmitglied hier im Deutschen Institut für Sporternährung in Bad Nauheim. Heute erfahrt ihr alles Wichtige zum Thema Schlafen. Schlafen ist ein wichtiger Mosaikstein körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit, nicht nur im Sport. Und als Gast begrüße ich heute Dr. Bernhard Hoch. Hallo Bernhard.
Hallo Uwe, danke für die Einladung.
Ja, toll, dass du das möglich gemacht hast, freut mich, wirklich wahnsinnig. Hochspannendes Thema. Bernhard, du bist Schlafmediziner. Du warst Leiter eines Schlaflabors, bist aber auch Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, warst Geschäftsführer und medizinischer Direktor an verschiedenen Kliniken in Bayern und Baden-Württemberg, hattest Gesamtverantwortung für Akutkliniken, Rehabilitationskliniken und du arbeitest in verschiedenen Gremien der Schlafmedizin auf Bundesebene mit und bist auch Prüfer der Bayerischen Landesärztekammer für Schlafmedizin. Also der ideale Experte, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema Schlafen so nahe zu bringen, dass alle wissen, wie sie dann ideal schlafen können, um im Sport, aber auch im Beruf, in der Ausbildung, im Studium optimale Leistung zu erbringen. Frage erst an dich, hast du heute gut geschlafen?
Ja, ich habe weitestgehend gut geschlafen, wobei ich sagen muss, momentan schlafe ich auch eher wieder nicht so gut, aber das wechselt auch je nach, ich sag mal so, Verfassung, wie es einem halt so geht. Und ja, das Thema Schlaf ist wirklich wichtig, beschäftigt mich schon seit den 80er Jahren. Und ich bin froh, dass es mal jetzt bei euch Thema ist, weil Schlaf und Sport und Leistung wirklich eine ideale Kombination ist. Das Ganze auch noch kombiniert mit Ernährung. Glaube ich, können wir einiges dazu beitragen, dass Sportlerinnen und Sportler sich vielleicht nach diesem Podcast nochmal tatsächlich auf den Schlaf besinnen.
Ja, es ist ein Punkt, der auch im Leistungssport aktuell nicht nur diskutiert wird, sondern wo auch Webinare zu angeboten werden, Seminare für Trainerinnen und Trainer. Es ist etwas, was momentan gerade im Fokus steht. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist schon seit den 80er Jahren in der Schlafforschung mit dabei. Was hat sich denn da so in den letzten Jahren geändert? Ist da viel neue Erkenntnis dazugekommen?
Erkenntnisse gibt es quasi jedes Jahr neu. Und als wir angefangen haben, waren wir, ich sag mal, in Deutschland wirklich eine Handvoll Schlafmedizinern. Und wir wurden von den ärztlichen Kollegen immer wieder belächelt, wenn wir mit unseren Messapparaten durch die Krankenhausflure gefahren sind, die damals wirklich noch so groß wie ein Klavier waren. Wir wurden tatsächlich belächelt, so ungefähr, also das sind die Kolibris und was die so machen, das versteht keiner. Mittlerweile ist das Thema aber wirklich fast schon, ich will ja sagen, jeder Tageszeitung zu finden, aber man kann schon sehr viel darüber lesen. Auf die Woche beginnt zufälligerweise der Deutsche Schlafkongress der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, der jedes Jahr stattfindet und von Jahr zu Jahr, also über die letzten 30 Jahre, kann man immer mehr Mediziner, aber auch Physiotherapeuten oder auch Neurologen, Psychiater, Internisten, HNO-Ärzte, Zahnärzte, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen oder auch MTAs finden, die sich für dieses Thema interessieren und da auch mitarbeiten. Ja, das Thema hat sich etwas mehr in die Gesellschaft eingeprägt, aber noch nicht genug. Wenn man 30-40% seines Lebens schläft, dann muss man sich wirklich überlegen, was tue ich dafür?
Und das ist wirklich eine Zahl, da denkt man selber ja wenig drüber nach. Tatsächlich 30-40% des Lebens verschlafe ich.
In dieser Zeit, 30-40, sagen wir mal 30%, ja, bei diesen 30%, was investieren die Menschen in ihre Schlafumgebung, ihr Schlafzimmer, in ihre Betten? Dabei ist Schlaf extrem wichtig. Also nicht nur für die Leistungsfähigkeit und für das Wohlbefinden am Schluss letztendlich, sondern auch für die Gedächtnisbildung, für den ganzen Körper. Wenn ich lange Jahre nicht gut schlafe, werde ich früher sterben. Das ist nachgewiesen. Also die Frage ist schon, wie wichtig ist uns der Schlaf?
Plakatives Beispiel, Ronaldo hat einen eigenen Schlafcoach.
Ja, schade, dass ich das nicht bin.
Ja, deshalb haben wir dich, aber ja, du bist praktisch unser Schlafcoach. Ich habe aber gelesen, Ronaldo schläft mehrere Male 90 Minuten am Tag und das Ganze an Embryo-Haltung. Er hält nichts von dem 8-Stunden-Schlaf. In Deutschland wird im Durchschnitt 7 Stunden 45 Minuten geschlafen, habe ich jetzt gelesen. Die Niederländer schlafen etwas länger, in Japan wird kürzer geschlafen. Das heißt, wir sind hier schon genau beim Thema Menge, aber eben auch Qualität. Was ist denn günstig? Wie viel sollten wir schlafen? Ich meine, Durchschnittswerte sind nett, aber letztendlich muss ich ja sehen, wie viel schlafe ich denn persönlich und ist das für mich die ideale Menge?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und die Frage bekomme ich quasi ständig gestellt, wie lange muss mein Kind, mein Jugendlicher, ich selber schlafen und letztendlich kann man es gar nicht so richtig beantworten. Es geht nicht um die Zeit, sondern es geht um das individuelle Schlafbedürfnis, das jeder hat. Und da gibt es eine Zahl, die ich gerne nennen wollte. Nehmen wir mal ein 7-jähriges Kind. Da gibt es Unterschiede, dass 7-jährige Kinder zwischen 9 und 12 Stunden schlafen. Also 4 Stunden Unterschied. Bei 16-Jährigen ist der Schlafbedarf auch noch zwischen knapp 7 Stunden bis knapp 10 Stunden. Individuell gesehen. Das heißt, jeder Mensch hat ein individuelles Schlafbedürfnis, individuelle Schlafdauer, sodass man da eigentlich diese Mittelwerte, ja, ist eine schöne Zahl, aber darauf kann man nicht auf den Einzelnen schließen. Ganz bezeichnend ist dann immer das Thema, ich habe morgen, übermorgen einen stressigen Tag. Ich gehe jetzt mal früh ins Bett, weil ich muss ja viel schlafen, damit ich morgen den Tag gut überstehe. Und ich kann nicht einschlafen, ja, weil ich so aufgeregt bin. Oder weil ich sage, ich muss jetzt einschlafen, aber ich muss da gehen. Und weil ich muss doch, hab da nächsten Tag einen stressigen Tag vor mir. Und schon kann dieses, ich muss jetzt einschlafen, ich kann aber gerade nicht einschlafen, aber ich muss doch einschlafen, zu einer größeren Problematik führen, weil ich nämlich dann aus meinem eigentlichen Rhythmus raus bin.
Du hast aber vorhin gesagt, individuelles Schlafbedürfnis, das ist sehr unterschiedlich, du hast jetzt tolle Zahlen genannt, aber wie erkenne ich denn dieses individuelle Schlafbedürfnis? Ich glaube, das ist ja das Entscheidende. Durchschnittswerte hatten wir genannt, jetzt hast du gesagt zwischen 9 und 12 bei den Kindern. Woran erkenne ich, dass das individuelle Schlafbedürfnis bei mir 7,5 Stunden oder 8 Stunden beträgt?
Da gibt es einen relativ einfachen Parameter. Losgelöst vom Alltag, losgelöst von den Taktgebern, sprich Uhrzeiten oder auch Sonne oder auch, dass ich bestimmte Termine habe. Wenn ich frei laufen kann, also quasi in meiner Freizeit und ich müde bin und dann ins Bett gehe und einschlafe innerhalb einer Zeit von 10 bis 15, 20 Minuten, und ich am nächsten Morgen aufwache und jetzt kommt es nicht dann die Frage, wie gut hast du geschlafen, sondern am Abend die Frage, wie war mein Tag heute? War der ausreichend im Sinne von meiner Leistung, meinem wie ging es mir tagsüber? Bin ich mal müde gewesen oder kann ich Bäume ausreißen? Dann weiß ich, dass diese 7,5, 7,8, 8,2 Stunden für mich selber ausreichend waren. Und wenn ich dann meine Schlafhygiene so pflege, dass ich dann abends immer zur gleichen Zeit ins Bett gehe, plus minus Viertel, halbe Stunde, und die gleiche Zeit dann über Wochen, sagen wir mal erstmal über Tage habe, dann weiß ich, wie mein Schlafbedürfnis ist. Und das Ganze kann man mit einem ganz einfachen Schlafprotokoll, mittlerweile gibt es auch tolle Uhren, die sowas können oder andere Geräte, kann ich tatsächlich ein Stück weit für mich selber prüfen.
Bedeutet aber auch, wenn ich das jetzt mal auf meine Situation sehe, ich müsste wirklich erstmal in mich hineinhören, ja. Also dieses Kennenlernen des eigenen Körpers, was wir im Ernährungsbereich ja auch immer mehr fordern und auch als sehr wertig empfinden, dass man sieht, wie wirken Lebensmittel auf mich. Das würde im Prinzip jetzt hier im Bereich des Schlafes genauso zutreffen. Also ich muss für mich erstmal erkennen können, diese Selbstwirksamkeit beziehungsweise auch vielleicht diese somatische Intelligenz, dass ich meinen Körper erspüren kann, merke, was tut mir gut. Und was mir jetzt aufgefallen ist, was du sagtest, Regelmäßigkeit. Also wenn ich das übersetze, würde das bedeuten, idealerweise gehe ich jeden Abend zur selben Zeit ins Bett.
Idealerweise wäre das so. Und das in sich reinhorchen ist auch deswegen wichtig, weil und neben diesem individuellen Schlafbedürfnis im Sinne der Gesamtschlafdauer gibt es natürlich auch noch die Eule und die Lerche, also verschiedene Menschentypen. Diejenigen, die einfach abends, ich sag mal, vor 12 nicht ins Bett gehen können, wobei 12 nur eine jetzt eine genannte Uhrzeit ist, die hat jetzt nichts mit der Schlaf vor 12 ist besser als nach 12, sondern Da geht es mir wirklich darum, dass einfach auch bei allen Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen, diese Chronotypen gibt, eben die Menschen, die wirklich erst spät abends einschlafen und diejenigen, die ja, die morgens um 5 Uhr wach sind und wiederum Bäume ausreißen könnten und aktiv sind, die aber dafür schon um 8:30 oder 9 ins Bett gehen.
Ja, kenne ich gut. Eine Eule sitzt am anderen Seite des Mikrofons. Aber das würde auch ja wieder bedeuten, Arbeit mit mir selber, schauen, wie es mir damit geht, was bin ich selber für ein Typ und meinen Lebensstil, meinen Lebensrhythmus dann auf meine körperlichen Bedürfnisse anpassen.
Genauso würde ich sagen, ja, weil es gibt nicht den Pauschalmenschen. Wenn ich jetzt meine Frau nicht betrachte, dann haben wir einen zeitlichen Unterschied, wo wir abends ins Bett gehen von einer halben Stunde. Ich gehe eine halbe Stunde früher. Ich stehe aber auch oder wach früher auf. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Es gibt natürlich sicherlich auch andere Paare, wo die Unterschiede 3, 4 Stunden sind. Dann kann es auch da zu irgendwelchen anderen, ja,
Wollte ich
vielleicht.
gerade sagen, ist nicht so
Nein,
sozialverträglich,
ist nicht
glaube ich.
sozialverträglich, das stimmt. Aber genau deswegen ist es wichtig, über das Thema Schlaf zu sprechen und ja, wie du sagst, reinzuhorchen in sich selber und tatsächlich vielleicht dann auch eine Beratung hinzuziehen, wenn ich mir jetzt gar nicht sicher bin, was mein Schlaf ausmacht. Weil vielleicht kommen wir auch noch auf das Thema der schlafbezogenen Atmungsstörungen oder tatsächlich der Schlafstörungen. Wir sprechen ja momentan ja nur über den Schlaf als solches. Habe ich mehrmals erlebt, dass Menschen sagten und Patienten sagten, ja, eigentlich geht es mir tagsüber gut. Und wir aber nachts eine Schlafstörung feststellten, wo wir gesagt haben, die muss therapiert werden. Und nach der Therapie der Patient dann sagte, wow, jetzt weiß ich, wie gut es mir geht. Jetzt habe ich erst erfahren, dass es ja mir noch viel besser gehen kann, als ich gedacht habe, dass es mir geht. Also ist der Schlafcoach für Ronaldo oder auch für viele andere durchaus, nicht als Coach, aber als vielleicht als Ratgeber durchaus manchmal ganz sinnvoll.
Wir haben ja so viele Lebensbereiche heute, wo wir uns fachlichen Rat zur Seite holen, was auch absolut sinnvoll ist. Natürlich auch bei uns im Ernährungsbereich. Vielleicht nachher noch die Frage, wo gehe ich dann tatsächlich hin? Aber wir sollten Menschen, glaube ich, dazu ermuntern, das tatsächlich dann auch zu tun, denn professioneller Rat ist sicherlich überall wertig und richtig. Du hattest eben von diesen individuellen Schlafzeiträumen gesprochen. Sportlich aktive Menschen, die auch leistungsorientiert trainieren, egal jetzt auf welchem Leistungsniveau, haben ja eine hohe körperliche Beanspruchung, egal jetzt welche Sportart betrieben wird. Würde das den Schlafbedarf verlängern, vergrößern? Hat das Auswirkungen auf die Art, wie ich schlafen sollte?
Wenn man von der Grundprämisse ausgeht, dass der Schlaf individuell ist, dann trifft das auch für Profisportler oder für Extremsportler zu. Es gibt natürlich immer Phasen im Leben, wo ich sagen kann, okay, ich schlafe jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Vor allem bei Schichtarbeitern ist das oft ein Thema. Nur so oder so, ja. Oder Bäcker, die sehr früh aufstehen müssen, die können sich ein Stück weit an die äußeren Umgebungen oder an die Taktgeber. Da meine ich jetzt wieder Arbeitsbeginn und andere Themen schon einstellen. Das ist möglich. Wenn man jetzt aber diese Leute wieder, diese Menschen wieder frei laufen lassen würde, also quasi 8 Wochen Urlaub und sagen, schlaf, wann du meinst und wenn du müde bist, dann gehst du ins Bett, dann würden sich da auch wieder diese quasi Grundzyklen, diese zirkadianen Rhythmen wieder einstellen. Wir leben ja in bestimmten Rhythmen und auch der Schlaf selber ist in einem Rhythmus, wie er abläuft, sodass sich da auch für Extremsportler nichts ändern wird. Und das Thema, ja, das ist wichtig, weil es viele Menschen gibt, die abends dann auch noch trainieren und sich auch auspowern. Und ich kenne mich ja auch selber von früher, da ist man dann, dass man bis 10 Uhr und 11 Uhr abends noch Volleyball spielt und hinterher noch irgendwie in die Sauna geht und dann noch ein Bier trinkt, wo man meint, ja, jetzt muss ich doch todmüde ins Bett fallen. Und was passiert? Man liegt im Bett und kann nicht einschlafen und denkt sich, was ist denn jetzt passiert? Ich habe mich da vollkommen ausgepowert. Ja, das ist aber eine falsche Annahme der Geschichte, sondern ich habe mich ja da wirklich voll verausgabt im Sinne von, ich habe mein Adrenalin, mein Cortisol, ich habe meine Hormone quasi nach oben gefahren. Ich bin ja in einem aktiven Rhythmus. Und um dann einschlafen zu können, brauche ich natürlich schon auch eine gewisse Zeit, Das ist so die Schlafhygiene, das Thema vor dem Schlaf und wie ich überhaupt so in Schlaf finde. Das funktioniert dann nicht. Auf der anderen Seite, wenn das jemand jeden Tag macht, dann kann er sich auch daran wieder gewöhnen. Und dann wird ihm auch das zu Bett gehen und das Schlafen, Einschlafen nicht schwerfallen. Das bedeutet dann aber auch wiederum, das ist eine Phase, wo ich mich quasi an diese Situation Monate, Jahre lang quasi erstmal auch damit auch arrangieren kann. Aber das natürliche Schlafen selber muss man sich jetzt tatsächlich wieder so vorstellen. 4 Wochen Urlaub und ich gucke, was passiert, wenn ich abends müde bin, wann gehe ich ins Bett, kann ich gut einschlafen, wann wache ich morgens auf, dann kenne ich wieder mein eigenes Schlafbedürfnis.
Das würde jetzt für mich bedeuten, wenn ich das versuche umzusetzen, wer regelmäßig abends trainiert, kann sich daran adaptieren und kann das dann auch, oder dann ist es nicht so schlecht, was das Einschlafen und auch die Schlafqualität angeht. Aber für eine Person, die vielleicht zweimal in der Woche nur trainiert, würde das bedeuten, Schlaf ist durch Stresshormone, angeregten Organismus so stark gestört oder das Einschlafen, dass es besser wäre, eigentlich das Training in ja die früheren Abendstunden zu verlegen, um dann meinen klassischen Schlafrhythmus beizubehalten.
Würde ich grundsätzlich eigentlich für alle empfehlen, also auch für die Leistungssportler, die meinen, sie müssen um 10 Uhr abends noch wirklich Gewichte stemmen oder was auch immer oder Ausdauersport machen. Ich würde es tatsächlich für alle empfehlen, weil der Rhythmus des Körpers ist, wenn ich mir nur das Cortisol anschaue, das ist halt morgens am höchsten, also in den Morgenstunden und nimmt dann langsam ab. Und wenn ich das wieder aufpowere, am Abend, dann habe ich ein Problem, dass ich da halt einfach wieder zu aktiv bin. Ja. Betrifft auch letztendlich das Melatonin und andere Hormone. Weil auch das Melatonin ist ja ein Hormon, das auch einem zirkadianen Rhythmus entspricht, ja. Das ja gesteuert ist über das Licht und so quasi als Zeitgeber. Wenn ich das natürlich auch jetzt unterdrücke, weil ich werde kaum im Dunkeln trainieren, sondern in irgendwelchen Hallen, und dann verlagere ich die Melatoninproduktion auch wieder nach später. Und auch da störe ich letztendlich wieder den zirkadianen Rhythmus. Über Melatonin müssen wir auch nochmal sprechen, weil es ein wichtiges Thema auch ist, nicht nur aktuell, es gibt schon viel länger. Aber nochmal ganz kurz zu der Schlafhygiene. Ich denke, und es ist auch so erwiesen, dass mindestens 1 Stunde vorm Schlafen oder vorm zu Bett gehen sollte eigentlich, ich nenne es, eine Cool-Down-Phase bestehen. Ohne dass man da noch groß aktiv irgendwie was macht, ohne dass man noch spannende Thriller, Krimis, Horror, wie auch immer anguckt, sondern dass man sich wirklich schon langsam auf den Schlaf vorbereitet und auch das Zu-Bett-Gehen als Ritual sieht. So ein Schlafzimmer, wie ich habe es am Anfang angesprochen, ist eigentlich nur zum Schlafen da und das Bett ist nur zum Schlafen da. Gut, man kann lesen, vielleicht noch ein bisschen Musik hören, aber dann noch Fernsehen oder iPaden oder andere Geräte, Androide, Mobiltelefone und sonstiges zu verwenden, die ja auch wieder Licht ausstrahlen. Es gibt zwar so einen Night-Modus, aber trotzdem ist es immer eine Aktivierung und Aktivität, die auch das Melatonin wieder unterdrückt und somit verhindert, dass es produziert wird oder nicht in dem Maße produziert wird. Und ich Schwierigkeiten habe, einzuschlafen.
Das, was du jetzt gerade gesagt hast, erklärt dann für mich auch, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung immer schlechter und weniger schläft. Denn es wäre, glaube ich, für viele, viele Menschen eine Umstellung des aktuellen Lebensrhythmus und der Lebenssituation. Also 1 Stunde vor dem Schlafen tatsächlich alles auszuschalten, sich zu konzentrieren, ist, glaube ich, nicht das, was viele wirklich praktizieren.
Das ist nicht lebenspraktisch, das ist mir klar, das ist eine Wunschvorstellung. Aber 50% der Menschen, der befragten Menschen, geben an, dass sie in den letzten etwa 3 Monaten nicht gut ein- und durchschlafen konnten. 50%. Das ist eine Menge. Man kann ja Zeitung lesen, man kann ja ein Buch lesen, man kann stricken, häkeln und sonstiges tun. Aber aufregende Themen möglichst vermeiden und keine großen Aktivierungen. Letztendlich, wenn man das zusammenfasst, ist die Stunde gar nicht so lange, weil wenn ich ins Bad gehe, mich wasche, dusche, Zähne putze, mich umziehe, mich dann das Bett fertig mache und vielleicht dann noch 20 Minuten lese, dann habe ich die Stunde auch. schnell. Also das mag jetzt lange klingen, aber letztendlich in 24 Stunden eine Stunde für mich zu tun, mir selber was Gutes zu tun, um dann letztendlich einen erholsamen Schlaf zu haben. Ich denke, das ist nicht zu viel.
Ich glaube, das Thema Essen und Trinken und Schlafen hat unglaublich viele Schnittstellen. Wir haben das im Ernährungsbereich ja auch. Wir wissen alle, was uns gut tut, setzen es leider aufgrund unterschiedlichster Einflüsse von außen, Geschmacksbedürfnisse, individuelle Lebensmittelpräferenzen auch dann nicht so um, wie man es vielleicht als ideal betrachten würde und haben hier genau das gleiche Problem, dass wir ja auch einen großen Anteil von Menschen mit Übergewicht haben, wo das Schlafen vielleicht auch eine Rolle spielt. Dass wir ganz viele Menschen haben mit einer nicht alkoholischen Fettlebererkrankung, was eine immer größere Rolle spielt, Prädiabetes, Typ-2-Diabetes, wo wir wissen, wie wir eigentlich durch eine Lebensstiländerung präventiv, aber auch in der ersten Therapiephase gut arbeiten könnten, es aber ganz, ganz schwer eben umsetzen können. Und das sind Überschneidungspunkte, die ich da sehe.
Die sehe ich komplett und das Thema Ernährung und Ernährungswissenschaften ist ja ein extrem wichtiges, weil vor allem bei der auch älter werdenden Gesellschaft das natürlich schon immens wichtig ist und ich präge schon früh die Essensgewohnheiten, die Ernährungsgewohnheiten, sodass das eben so eine Lebensstilfrage ist wie das beim Schlaf selber. Aber, Uwe, ich muss aber ganz kurz fragen, was wollen die Menschen denn? Sie wollen Leistungsfähigkeit haben, sie wollen aktiv sein, sie wollen attraktiv sein. Und was tun sie dafür? Sie halten sich weder an die richtige Ernährung, weil die irgendwie nicht gerade in deren Lebensstil passt. Sie unterstützen ihre Sucht durch alles Mögliche. Und Alkohol und Nikotin und Koffein sind wirklich Killer für den Schlaf. Und ich sagte das, glaube ich, am Anfang, Ernährung und Schlaf hängen eng zusammen und Lebensstil und Beratung dazu, wobei es gibt 1000 Berater, ja,
Auch im Ernährungsbereich.
auch im
Da ist sich
Ernährungsbereich.
auch wieder, ja.
Ja. Die Frage ist einfach so, wer will was erreichen? Und dann braucht es nicht den Berater und den Coach, sondern ich denke, es braucht Menschen, die andere Menschen führen, ja, ob das jetzt Coaching ist oder wie immer, sondern es geht ein Stück weit um Lebensführung. Rauszuarbeiten, vor allem auch bei Sportlern. Was ist deren Ziel?
Lass uns kurz beim Sport bleiben.
Ja,
Du hattest ganz am Anfang schon die Bedeutung von Schlaf herausgestellt. Ich würde mich freuen, wenn du kurz nochmal darstellen kannst, warum Schlafen gerade für sportlich aktive Menschen so wichtig ist. Wir haben die Regenerationsphase. Ich kenne es von dem Bereich der Ernährung, wo wir gerade in der Nacht Muskelproteinsynthese betreiben, wo das Immunsystem wieder stabilisiert wird. Warum ist Schlaf jetzt für sportlich Aktive so von Bedeutung?
Die größte Erholung ist tatsächlich der Schlaf. Wobei ich schon nochmal erwähnen soll, dass entsprechende Schlafstadienanteile, also Tiefschlaf und Traumschlaf, extrem wichtig sind. Über die Schlafdauer haben wir schon gesprochen. Die Schlafqualität ist natürlich schon auch noch genau das, dass ich entsprechend Tiefschlafanteile brauche, um tatsächlich meinen Körper wieder zu erholen, wieder den zu schonen. Ich denke, dass ein gutes Training, ein guter Trainer, ein Einschätzen der Leistungsfähigkeit des Sportlers selber, ein Einschätzen der Möglichkeiten, die er hat, dass das die Basis ist für eine erfolgreiche Sportlerkarriere. Und auf der anderen Seite wiederum die Lebensführung und die Regeneration nach Trainings. Das muss nicht immer nur der Schlaf sein. Also es sind auch durchaus mittags so Nickerchen, so Naps möglich. Das kann man super gut trainieren. Es reichen 15 bis 20 Minuten von sogenannten Naps, also kleinen Nickerchen. Klammer auf, die Japaner, die du vorhin angesprochen hattest, machen das zum Teil in den Büros. Die legen sich mittags 20 Minuten hin. Das ist sogar von den Firmen, von den Companies quasi schon Aufgabe, weil die Leistungsfähigkeit anschließend wieder besser ist. Also sind wir vielleicht ein Stück weit wieder bei Ronaldo oder bei den Schlafcoaches? Die können dann schon etwas erarbeiten, wie es bei dem einzelnen Leistungssportler, Profisportler auch tatsächlich mit der Regeneration aussehen muss. Und das jetzt nur bezogen auf den Schlaf, aber ernährungstechnisch gibt es da auch viele Komponenten, die auch da zu berücksichtigen sind. Ich glaube, Der ein oder andere Fußball-Profi-Club hat da eigene Ernährungsabteilungen und so. Also die haben es erkannt. Schlafabteilungen, glaube ich, haben die noch nicht.
Ja, also diese Ernährungsaufteilungen, zumindest in der Fußball-Bundesliga, sind heute eigentlich Standard, immer bestehend aus Ernährungsexpertenwissen und der Umsetzung dann durch Köchinnen und Köche. Was natürlich ganz entscheidend ist, es muss eben auch schmecken. Das wäre, ja, das ist, die Nährstoffe sind das eine, aber ich muss es so anbieten, dass es dann auch als Nährstoff verzehrbar ist und auch nicht ablehnend verzehrt wird, sondern tatsächlich mit Genuss, mit Freude verzehrt wird. Und ich würde es beim Schlaf ja ähnlich sehen. Ich weiß, dass ich schlafen sollte, also muss auch die Umgebung stimmen. Es muss die Schlafhygiene, im Begriff, den du jetzt schon mehrfach verwendet hast, bestimmen, bevor wir zur Schlafhygiene gehen. Aber einen Begriff, den du eben auch schon häufiger dabei hattest, die Schlafqualität. Was kann ich denn tun, um meine Schlafqualität wirklich zu optimieren, wenn die Dauer entscheidend ist und auf der anderen Seite die Qualität? Dauer haben wir besprochen. Was kann ich zur Schlafqualität
Ja,
beitragen?
Schlafqualität ist ja einmal das, wie fühle ich mich, wie ist quasi mein Empfinden den nächsten Tag oder die Tage überhaupt so. Die Schlafqualität, ja, wie gesagt, betrifft den Schlafablauf selber, dass ich halt bestimmte Schlafphasen durchlaufen muss oder sollte, was im normalen Zyklus so ist, dass ich nach etwa 1,5 Stunden die erste Tiefschlafphase erreiche. Dann in eine Traumschlafphase kommen, dann die nächste Tiefschlafphase und dann wieder eine Traumschlafphase. Das wechselt sich so ab. Und gegen morgen dann die Tiefschlafphasen weniger werden, aber die Traumschlafphasen zunehmen. Jetzt weiß man, dass die Traumschlafphasen, dass man nicht nur in denen träumt, sondern dass man auch in den Nicht-Traumschlafphasen, die sogenannten REM-Phasen, Rapid Eye Movement, weil da bewegen sich die Augen so relativ schnell in der Situation, so dass man in allen Schlafphasen mittlerweile festgestellt hat, dass man da träumt und auch diese Träume scheinen wichtig zur Regeneration zu sein. Die Frage ist dann zur Schlafqualität, wie bette ich mich, also um es mal von der Seite nochmal aufzuzeigen. Ich frage einfach so, ich frage jetzt nicht den Uwe, sondern ich frage einfach so die Hörer.
Ist auch gut so,
Ja,
ja.
wann haben Sie zum letzten Mal Ihre Matratze erneuert? Und da kriegt man manchmal große Augen so und die meisten können sich eben nicht daran erinnern, weil es Jahrzehnte her ist. Und wenn man dann sagt, naja, wir erneuern unsere Matratze so alle 7 bis 9 Jahre, und dann ist es eigentlich schon Zeit, da mal nochmal nachzugucken. Und die nächste Frage, wie viel gebt ihr für Matratzen aus? Es gibt ja große Werbungen, so Matratzen für 150 €. Kann man machen, ja. Es gibt auch wirklich super tolle Matratzen. Und also die Frage, ja, der eine Mensch schläft halt auf einer harten Matratze besser und der andere auf einer weichen noch viel mehr besser. Zur Matratze gehört auch der Lattenrost dazu, der eigentlich kein Rost mehr ist oder keine Latten mehr hat, sondern eher mehr Teller. Und wie ist das Bett belüftet? Wie ist der Raum belüftet? Wie laut ist es in diesem Schlafzimmer, also von draußen her? Welche Lichtstörungen habe ich? Kann ich den Raum verdunkeln? Kann ich mein Schlafzimmer lüften? Wie warm soll es im Schlafzimmer sein? Manche haben Temperaturen, das wäre für mich nicht aushaltbar. Ja?
Wie warm sollte es denn sein, wenn du es
16
gerade
oder 18
ansprichst?
Grad. Und das ist für
Okay.
viele, wo einige sagen, ja, boah, das ist mir viel zu kalt. Aber das sind so die idealen Temperaturen. Ja, jetzt wieder die Frage, wie viel Bettdecken haben die Menschen so im Schnitt? Also ja, eine. Ja. Wir haben drei: Winter, Sommer und Übergangszeit. Und also ich sag mal so,
Aber immer nur eine zur selben Zeit,
ich
oder?
auch. Ja.
Gut, danke. Wenigstens etwas,
Genau.
was ich richtig mache.
Naja, ich will damit ausdrücken, diese 30 bis 35%, die wir nachts schlafen, also die wir quasi das Leben verschlafen, das muss man auch pflegen. Und zur Schlafqualität ist das für mich ein entscheidender Faktor, für welche Qualitäten entscheide ich mich. Davon abgesehen eben, dass ich halt meine Lebensführung so machen sollte, dass ich auch gut schlafen kann. Und wir haben vorhin kurz das Thema Alkohol, besprochen. Bereits die einmalige Einnahme, aber auch natürlich längerfristig von Alkohol, führt zu einer deutlichen Veränderung des Schlaf-EEGs, also des Ablaufes des Schlafes, der
Egal
Schlafstadien.
welche Menge, also
Jo.
das heißt, dass das kleine Glas Rotwein, was ich mir bei den Tagesthemen oder beim Heute-Journal, um beide Sender zu nennen, der Öffentlich-Rechtlichen gönne, ist tatsächlich nicht schlaffördernd.
Ja und nein. Ja, es ist schlaffördernd im Sinne von, je nachdem, welche Mengen ich gewohnt bin, ja, kann ein Glas Wein natürlich schon jemanden wirklich von den Socken hauen und ist einschlaffördernd, weil Alkohol hypnotisch wirkt. Jeder kennt quasi die Alkoholleichen, die dann einfach da liegen, die haben nichts anderes als eine Alkoholvergiftung, eine toxische Alkoholvergiftung, die im Gehirn wirkt und zu einer hypnotischen Zustand führt. Das ist fürs Einschlafen super toll, aber die Nacht ist grauenvoll. Und da ist es so, dass Leichtschlafphasen zunehmen, sodass der Schlaf nach einem Alkoholkonsum definitiv nicht qualitativ fördernd ist und eher zu einem schlechten Schlaf führt. Und jetzt kommt es, wenn ich jetzt den nächsten Abend sage, okay, heute trinke ich jetzt mal nichts, weil ich muss gut schlafen, die letzte Nacht war schrecklich, dann dauert es mitunter mehrere Tage, bis sich das System, in Anführungszeichen, wieder einstellt.
Das ist eine Frage, die glaube ich, auch oft kommt, die ich mir auch oft gestellt habe. Kann ich den Schlaf nachholen, den ich einmal versäumt habe?
Nee. Das,
Okay,
ja,
eindeutige
ja,
Antwort.
eindeutige Antwort, auch wieder eher nein. Vor allem, wenn wir jetzt ganz am Anfang, und das war mir am Anfang so wichtig, dieses individuelle Zu-Bett-Gehen, individuelle Gesamtschlafzeit hernehmen, dann ist es so, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Nacht vorher schlecht geschlafen, ich gehe jetzt wieder früher ins Bett, damit ich was nachholen kann, dann werde ich mitunter nicht gut einschlafen können. Und falls es mich wegbeamt, weil ich so fix und fertig bin, dann werde ich früher aufwachen. Sodass der Schlafrhythmus, den ich ursprünglich eigentlich habe, für mich selber wiederum gestört ist. Und was der Körper macht, und das ist, ich will schon sagen, fast ein bisschen verrückt, ist, dass wenn ich auch Traumschlafphasen, REM-Schlaf, die Nächte vorher nicht ausreichend hatte, dass dann der Körper in den nächsten Nächten diesen REM-Schlaf nachholt. Man nennt das REM-Rebound. Und dieses Nachholen des Traumschlafes, und jeder weiß so, manche Träume sind jetzt auch nicht gerade witzig, auch wieder zu einer Verminderung der Schlafqualität führen.
Wenn ich das jetzt übertrage auf eine freizeitsportliche Aktivität, Klassiker, Schröder geht zum Tennistraining abends, schon mal nicht so günstig. Wir sitzen mit unserer Seniorenmannschaft noch beim gemütlichen Bier, auch nicht günstig, weiß ich auch vom Ernährungsbereich natürlich, dass das Bier als Zellgift, beziehungsweise der Alkohol als Zellgift auch die Adaptation, die Regeneration etwas unterdrückt. Dann würde ich sagen, dass für viele, die im Freizeitsport aktiv sind und die klassischen regenerativen Maßnahmen mit alkoholischen Getränken auch durchaus gestalten, hier großer Optimierungsbedarf hinsichtlich Regeneration, Adaptation, aber auch Schlafverhalten besteht.
Ja, ich würde mal sagen, lieber Uwe, Herr Schröder, jeder ist seines Schlafes eigener Schmied.
Hab verstanden, ich habe verstanden, ja.
Vielleicht genau deswegen ist dieser Podcast ja mit dem Schlaf als Thema und Ernährung ja wirklich wichtig, weil jeder kann sich selber seine Gedanken dazu machen, wie er es handhabt. Und ist auch wieder lebensfremd zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr zum Sport, das wäre ja noch schlimmer als Abendsport zu machen und ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Ich muss es halt einfach wissen. Es gibt auch alkoholfreie Biere, nur um bei Bier zu bleiben.
Da gibt's richtig gute, ganz genau, ja.
Allerdings.
Und die sind sogar für die Regeneration auch tatsächlich sehr, sehr gut, weil die einen hohen Kaliumanteil haben. Aber das können wir beim nächsten Podcast vielleicht mal mit aufgreifen. Thema Schlafhygiene beziehungsweise Schlafqualität fällt mir jetzt noch das Stichwort ein: Schlafhaltung. Gibt's da Präferenzen? Was ist gut, was ist schlecht oder was ist günstig?
Da gibt es keine Präferenzen, sondern das ist auch wieder individuell zu sehen. Die einen sind Bauchschläfer, die anderen Seitenschläfer und manche sind auch Rückenschläfer. Und interessant ist nur, dass ich immer wieder auch von Patienten Berichte bekomme, wenn sie sagen, ja, ich kann nur auf der rechten Seite schlafen und so. Und wenn man die dann im Schlaflabor sieht, liegen die ganze Nacht am Rücken. Also ist da auch ich sag mal so, das Empfinden vielleicht. Und das Denken darüber anders, als es dann objektiv ist, was im Schlaf passiert. Wir machen sogenannte große Bewegungen im Schlaf. Also wir drehen uns tatsächlich. Dass einer 12 Stunden am Rücken liegt, das habe ich so jetzt eigentlich nur bei Apnoe-Patienten oder bei Patienten mit einer gewissen Erkrankung gesehen. Ansonsten sind große Bewegungen im Schlaf üblich, dass man die Beine mal anzieht, mal streckt, sich dann auch mal regelt und auch dreht. Ob man jetzt mehr Bauchschläfer ist oder Rückenschläfer, das ist unerheblich. Interessant wird es dann, sollte es in eine Atmungsproblematik gehen. Ich spreche so insbesondere die Schlafapnoe an, also die Atemaussetzer nachts. Da ist in der Regel die Rückenlage ungünstig.
Jetzt hast du ein Stichwort schon genannt, Schlafstörungen. Etwas, unter dem viele Menschen leiden, glaube ich. Wie sieht es da aus? Da gibt es die unterschiedlichsten Schlafstörungen und das ist dann auch tatsächlich therapiebedürftig.
Genau, und über eine sprechen wir quasi schon die ganze Zeit, ohne dass wir es so benannt haben. Das ist die sogenannte Insomnie. Das ist die Ein- und Durchschlafstörung, die nicht auftreten müsste, wenn man alles beachtet, was wir vorhin schon gesagt haben. Ist aber so mitunter die häufigste Schlafproblematik in den Industrieländern.
Lass mich da bitte kurz einhaken. Jetzt hast du Ein- und Durchschlafstörungen. Ich denke, alle kennen das, dass man mal nicht durchschläft, dass man mal Einschlafstörungen hat. Wie oft tritt das auf oder muss das auftreten, bis man tatsächlich von einer therapiebedürftigen Störung spricht?
Das ist in Zahlen jetzt wirklich auch wieder schwer zu nennen, weil es auch wieder ganz unterschiedliche Empfindungen gibt. Ich nehme mal ein Beispiel. Bleiben wir bei den Sportlern. Wenn ich weiß, ich habe in 3 Tagen einen, sagen wir mal, Wettkampf oder Marathon oder irgendwie eine deutsche Meisterschaft oder was auch immer. Und ich bin sehr aufgeregt deswegen, weil ich weiß, ich bin vielleicht kurz vorm Podestplatz, aber ich muss dann noch irgendwie besonders gut, keine Ahnung, laufen, springen, hüpfen. Dann kann das tatsächlich zu einer Einschlafstörung führen, dass ich darüber nachdenke und grüble, ah, wie mache ich das und so und was muss ich noch verbessern. Es kann natürlich auch zu einer letztendlich und ohne zu einer Einschlafstörung, zu einer Durchschlafstörung führen. Das heißt, ich wache nachts auf und denke, oh Gott, ich habe den Wettkampf. Es sind nur noch 2 Tage und so. Und ich muss dann noch das erledigen, das machen und wie auch immer. Und das kennen wir alle. Das kennen wir von Schulaufgaben, vor Klausuren, vor Prüfungen, vor egal was. Das ist normal. Also das ist vollkommen normal und da wird noch keiner von einer Schlafmediziner von einer Schlafstörung sprechen. Das ist physiologisch, das ist ganz normal und die Leistungsfähigkeit interessanterweise ist dadurch kaum bis wenig beeinträchtigt.
Das ist
Also
wichtig, das vielleicht nochmal herausstellen.
das ist auch wirklich wichtig, wenn ich weiß, dass ich sonst immer gut geschlafen habe und bin mal 2 oder 3 Nächte nicht so gut. Manchmal ist es tatsächlich auch nur ein Gefühl. Und wenn man die Menschen misst, also sprich den Schlaf untersucht, stellt man bei den allermeisten fest, die haben genauso geschlafen wie die Nacht vorher. Die waren halt mal wach und haben sich an diesem Wettkampf da festgebissen und schauen dann wieder auf die Uhr und stellen dann fest, oh, es ist schon wieder 3 Uhr oder 4 Uhr, ich habe ja gar nicht geschlafen. Dann ist das oft einfach schlichtweg nur ein Empfinden. Und tatsächlich gemessen haben die Menschen geschlafen. Wenn nach diesem, bleiben wir kurz bei dem Thema Schulaufgabe oder Wettkampf, wenn nach diesem Wettkampf ich wieder ganz normal weiterschlafen kann, ist alles gut. Problematisch. Darf ich noch? Oder
Klar.
ja, problematisch wird es nur dann, wenn ich, sagen wir mal so, nehmen wir mal ein größeres Problem als Beispiel. In der Familie gibt es Ärger, ja, oder ein Paar hat Stress oder wie auch immer. Und ich wache die Nacht auf und denke darüber nach. Die nächste Nacht passiert wieder so. Ich merke dann, ich kann tatsächlich nicht mehr gut schlafen. Das Problem wälzt, ich wälze immer das Problem. Und jetzt kommt's. Zu diesem Problem gesellt sich jetzt aber das Problem des Einschlafens und Durchschlafens. Mein Schlaf wird schlecht. Ich bin immer leistungsfähig. Am nächsten Tag bin ich müde. Ich bin unausgeglichen. Ich bin genervt. Am nächsten Tag versuche ich wieder früh ins Bett zu gehen, damit ich das wieder korrigiere. Dann rutscht das Ganze in eine Pathologie, aus der die meisten Menschen nicht mehr rauskommen. Und die brauchen dann Hilfe.
Wenn es nicht so weit kommt, bedeutet das aber für viele, es wäre günstig, wenn ich weiß, ich habe zwar heute Nacht das Gefühl gehabt, ich habe nicht so gut geschlafen, ich bin auch nervös gewesen letztes Wochenende war Frankfurt-Marathon, vor dem entscheidenden Tag, auf den ich mich ja nun in der Regel mindestens mal ein halbes Jahr vorbereitet habe, das zu wissen und zu sagen, macht nichts, es hat mir nicht geschadet,
Ja.
ist ja ganz essentiell, denn ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl an den Start, als wenn ich mir dann noch darüber Gedanken mache, dass ich heute Nacht auch noch schlecht geschlafen habe und dann kommt das eine zum anderen und ich mit einem Gefühl an der Startlinie stehe, es kann heute eigentlich gar nicht gut gehen.
Genau, und jetzt sind wir genau wieder bei der Kognition, bei der geistigen Fähigkeit, die erlernt werden sollte, meine ich, dass tatsächlich dieses Thema, wie gehe ich mit mir selber um, was sind meine mentalen Sprüche, die ich mir sage, ich sage mal so, du hast ja quasi sowas Ähnliches schon gesagt, ich habe gut trainiert, mein Ernährungsplan hat gestimmt, ich habe meine entsprechenden Souls erfüllt, okay, heute Nacht habe ich nicht gut geschlafen, was soll's, das stört mich nicht. Es gibt ein Tool, sage ich mal, oder eine Methode, die man machen kann, die man aber auch trainieren muss. Man geht ins Bett und denkt an sein bestimmtes Problem, das man so mit sich rumträgt, gibt's eine Methode zu sagen, okay, ich habe neben meinem Bett eine Schachtel und in diese Schachtel packe ich das Problem und ich schnüre die Schachtel zu und ich weiß, am nächsten Tag ist das Problem weiterhin da. Dann mache ich es wieder auf und dann ist es da. Aber jetzt schlafe ich. Ist jetzt ein bisschen kurz gesprochen, ja. Aber man kann mit kognitiver Verhaltenstherapie, und das ist so der erste Schritt bei einer Insomniebehandlung, kann man sehr viel erreichen. Und jetzt sind wir wieder beim Coach. Letztendlich braucht es dann Mediziner, der die Menschen führt und das auch erkennt, woran liegt das ganze Problem.
Lass uns einen Schritt weitergehen. Menschen, die international unterwegs sind, das sind auch viele Freizeitsportler, die sich mal auf den New York Marathon vorbereiten oder auf den Ironman in Hawaii. Lange Flugzeiten, Klassiker, kennt man vielleicht vom Urlaub, der Jetlag. Ich nehme an, den gibt's oder gibt's den vielleicht auch gar nicht. Ja, auch nur ein Mythos, was ich mir einbilde. Wie gehe ich damit um? Lieber meinen Rhythmus beibehalten, kurzfristig anreisen, den Marathon praktisch dann in der Nacht laufen, also für mich in der Nacht, natürlich offiziell am Tag, oder sich mittel- bis langfristig darauf vorbereiten, wenn ich die Zeit habe. Deine Empfehlung?
Meine Empfehlung für Spitzensportler, also nicht jeder läuft da den New York Marathon und nicht jeder läuft den Hawaii Marathon, sondern Jetlag.
Es ist das Ziel vieler auch Freizeit sportlich aktiver, den New York Marathon mal zu laufen.
Danke für die Korrektur.
Da kenne ich, ja, doch. Und ich muss ja dort nicht gewinnen wollen, sondern man möchte dabei sein. Oder ein großer Lauf ist auch der Boston Marathon. Da weiß ich auch, dass da viele aus meiner Laufgruppe gerne mal dran teilnehmen wollten und das auch schon getan haben.
Also Uwe, dann haben wir zwei doch ein Ziel. Wir gehen New York Marathon. Und was muss man dafür tun? Ja, New York liegt von uns hier aus im Westen. Und die Westflüge, also der Jetlag nach Westen, ist allgemein besser verträglich als der nach Osten. Was man tun kann, ist, dass man 2-3 Tage vorher hier eine Stunde später ins Bett geht und eine Stunde später aufwacht, um den Rhythmus etwas zu verschieben, also den eigenen Rhythmus etwas zu verschieben. Auch da wieder brauche ich die Dunkelheit, um einschlafen zu können und so weiter und so weiter. Also viele, was wir vorher schon besprochen haben. Das Günstigste wäre natürlich, dass man früh genug anreist. Also tatsächlich sagt man, pro Zeitzone so 1-2 Tage. Auch da ist es wieder individuell. Ich muss manche Piloten bewundern, die quasi von einem Jetlag in den anderen rutschen und ständig Zeitzonen überspringen. Aber sollte ich tatsächlich jetzt und auch das Ziel haben, diese 40 Kilometer da wirklich zu laufen, ich glaube, es waren 42.
0,195.
Okay. Dann wäre es günstig, eine Woche vorher anzureisen. Und ich sage mal so, es wird auch in der Woche nicht eine komplette Umstellung des Körpers geben, sondern die tritt in der Regel nach 2 Wochen auf. Was ich nicht empfehlen würde, ist tatsächlich früh, also kurzfristig anzureisen und dann die Nacht so durchzulaufen, weil ich muss einfach wissen, dass der Körper immer noch dann den Nachtmodus hat. Und das ist vieles quasi im Körper. Und ich spreche da wirklich die Hormone insbesondere an, Cortisol, Adrenalin, auch das Wachstumshormon ist nachts aktiv. Sind da im Prinzip in einer anderen Phase. Und das kann eher höchstens zu Problemen führen.
Ich weiß aus der Praxis, lange Zeiten in der Vorbereitung sind für viele nicht möglich. Das ist oft mit dem Urlaub verbunden. Ja. Das ist eine Kostenfrage natürlich. Viele verwenden Einschlafhilfen. Mhm. Aktuell wird sehr viel mit Melatonin-Sprays gearbeitet. Melatonin, vielleicht kurz noch, ist ein Hormon, das über verschiedene Stufen gebildet wird, unter anderem aus Serotonin, also diesem klassischen Wohlfühlhormon. Und davon die Vorstufe ist eine Aminosäure, das Tryptophan, was wir mit der Ernährung ganz normal aufnehmen können. Da gibt es auch die eine oder andere Einschätzung, dass man mit einem erhöhten Tryptophananteil sich so ein bisschen in so einen Wohlfühlzustand hineinbegeben kann. Die Studienlage ist da auch nicht so ganz, ganz eindeutig. Aber wie sieht's aus mit diesen Melatonin-Sprays? Macht das Sinn? Ist das günstig, um die Einschlafzeiten zu verkürzen in Extremsituationen wie beim Jetlag oder auch regelmäßig, wenn ich meine, abends nicht einschlafen zu können?
Na, ich sag mal so, Melatonin, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass es so der Zeitgeber ist, wobei eben das Licht eine entscheidende Rolle spielt und tatsächlich Licht einer der größten Taktgeber überhaupt ist. Deswegen auch seit Industrialisierung und viel elektrischem Licht auch die Gesamtschlafzeit bei den Menschen sich deutlich verringert hat. Und zu Melatonin selber, ich kann das nur empfehlen, wenn man mal nicht einschlafen kann, und zwar in einer Dosierung von 0,5 bis 1 Milligramm. Da ist es rezeptfrei, darüber hinaus ist es rezeptpflichtig. Und ich würde aber darum bitten, dass man Melatonin jetzt nicht dauerhaft verwendet, sondern tatsächlich vielleicht mal über ein paar Wochen und dann aber wirklich zum Schlafmediziner geht, falls man weiterhin nicht einschlafen kann. Ansonsten zur Jetlag-Vermeidung hilft es nicht unmittelbar, aber es hilft möglicherweise im Flugzeug, dass man tatsächlich etwas zur Ruhe kommt und einschlafen kann. Ich sage mal so, das muss jeder für sich selber auch wieder rausfinden. Deswegen ist ein Melatoninversuch durchaus bei einer Durchschlafstörung eine sinnvolle Eigenmethode. Dient vielleicht auch ein bisschen so dem Effekt, dass das natürliche Melatonin etwas unterstützt wird. Und dadurch eben diese Einschlafneigung oder diese Einschlaffreudigkeit etwas verbessert wird.
Also ähnlich wie ein Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden. Ich muss erstmal die Basis schaffen. Und wenn ich dann Situationen habe, wo ich nochmal eins draufsetzen möchte oder muss, weil bestimmte Faktoren dazukommen, die den Optimalzustand verhindern, dann kann ich damit ein bisschen eingreifen, aber in keinem Fall zur Regel machen.
Richtig, genau.
Aber es ist tatsächlich eine Möglichkeit, die mir da in die Hand gegeben wird. Super. Ja. Du hattest einen Punkt noch angesprochen. Ich glaube, das ist auch etwas, was immer mehr betrifft, gerade auch Menschen mit zunehmendem Alter, zumindest so wie ich das feststelle. Und wir haben ja eine Alterspyramide, die eigentlich auf dem Kopf steht. Ja. Schlafapnoe. Ja. Kannst du uns dazu kurz noch was sagen? Was ist das überhaupt? Was ist das? Was macht man? Wie schlimm ist das? Therapiebedürftig?
Ich spreche jetzt, wenn wir zwar jetzt von Schlafapnoe sprechen, sprechen wir von einer Form, weil es die häufigste ist. Die sogenannte obstruktive schlafbezogene Atmungsstörung. Das bedeutet, dass in den oberen Atemwegen das Halsbereich, Rachenbereich, manchmal auch Nase oder auch durch eine bestimmte Stellung des Unterkiefers, das sehr weit nach hinten gezogen ist, es zu einem Atemaussetzer kommt, dass der quasi die oberen Atemwege so verengt sind, dass ein Luftholen kaum möglich ist. Das bedeutet, dass der Patient, in der Regel liegen die Patienten am Rücken, dass die dann anfangen zu schnarchen, manchmal auch wirklich so gurgeln und irgendwann mal Ruhe geben. Dann ist im Prinzip so, dass die Bauchatmung versucht, gegen diesen Widerstand, der oben im Halsbereich sich gebildet hat, meistens eben durch Fetteinlagerungen, betrifft in der Regel oder häufig auch adipöse Menschen oder Menschen mit Übergewicht, dass es dann zu folgendem Effekt kommt. Der Körper versucht dagegen anzuarbeiten und bekommt dann irgendwann mal nach 10, 20, 30, oft mal 40 Sekunden wieder Luft, indem er quasi im Gehirn eine Aufweckerreaktion macht. Und diese Aufweckerreaktion führt dazu, dass die Muskulatur wieder entspannt ist und der Patient wieder Luft bekommt. Ich mag das jetzt am Telefon, am Podcast hier nicht nachmachen, aber jeder kennt schnarchende Menschen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das immer mit einem Widerstand verbunden ist und dass das Gehirn dann sagt, aufwachen, aufwachen, du brauchst Luft und Sauerstoff, dann führt es dazu, dass diese Patienten keinen Tiefschlaf haben. Dass die zum Teil 10, 15, 20 solcher Apnoen, dieser Atempausen in der Stunde haben und einen absolut grässlichen Schlaf und einen absolut pathologischen Schlaf dann auch haben.
Was kann man tun? Schlaflabor?
Also Schlafmediziner als erstes, Schlaflabor auch. Es gibt mittlerweile viele ambulante Systeme. Man kann da auch im Prinzip über die Kolleginnen und Kollegen, die Schlaflabore betreiben, auch eine Vordiagnostik. Es ist auch so in der Regel die Vorgehensweise, Vordiagnostik zu Hause machen, wo man dann schon mal feststellen kann, wie groß ist der Schweregrad. Und die Standardtherapie ist dann so ein Atemunterstützung, so ein CPAP-System nennt sich das. Da kommt so eine Maske in der Regel über die Nase, wird dann mit einem Kopfband am Kopf befestigt und es wird dann Luft zugeführt, also normale Umgebungsluft mit einem bestimmten Druck, weil dieser Druck dann als Art Schiene wirkt, kontinuierlicher Gebläse und diese Schienung durch die Luft dann dazu führt, dass die Atemwege offen bleiben und die Patienten auch entsprechend Sauerstoff dann wieder im Blut haben. Weil, wie gesagt, das Schlimmste ist, dass man während dieser Apnoe-Phasen, dieser Atemphasen, dass die Sauerstoffkonzentration im Blut nach unten geht.
Therapiert das vollständig aus oder ist das dann etwas, was ich mein Leben lang oder für eine sehr lange Zeit benutzen muss?
Ja, genau. Das ist leider, ja, Uwe, das ist leider das Problem. Bei vielen ist es das Übergewicht und die Adipositas. Wenn das wegbekommen würde, dann könnte ich möglicherweise darauf auch verzichten. Ansonsten ist es wirklich lebenslang. Es gibt noch andere Alternativen, so eine Unterkieferprotrusionsschiene, das bei milder Symptomatik, dass ich mir sowas anpassen lasse, dass das Unterkiefer ein bisschen nach vorne gezogen wird. Und manchmal reichen 3 bis 5 Millimeter, um die Atemwege zu verbessern. Aber das kann nur ein Schlafmediziner rausfinden. Und da würde ich wirklich allen empfehlen, die wissentlich schnarchen, dass sie sich wirklich untersuchen lassen, weil auch das ist lebenslimitierend.
Wir hatten vorhin diesen Punkt, da hattest du ganz am Anfang schon gesagt, Beratung. Das heißt, ich gehe zunächst zum Hausarzt, zur Hausärztin und werde dann weiter überwiesen an einen Fachmann, Fachfrau im Bereich Schlafen. Habe dann die Möglichkeit, dort zu einem Schlaflabor weitergeleitet zu werden. Wo finde ich sowas? Wie mache ich das konkret?
Der Weg zum Hausarzt ist der erste und der ist auch gut so. Mittlerweile ist das Thema Schlafen und Schnarchen und Schlafapnoe, das kennen mittlerweile alle. Also vor 20, 30 Jahren mussten Patienten noch den einen oder anderen aufklären, aber das kennen jetzt alle. Und die Hausärzte, Allgemeinärzte, die kennen auch ihre Laboren, ihre Schlafmediziner in nächster Umgebung. Und was ich natürlich empfehlen kann, das ist DGSM, Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, findet man im Internet auch und man findet da auch eine Liste der Schlaflabore, die auch dann über die DGSM akkreditiert sind, so heißt auch die entsprechende Qualität haben. Und auch darüber kann ich mir wieder in meiner Ortschaft, in meiner Gegend die entsprechenden Fachkräfte, Fachleute kann ich mir dann auch wieder suchen.
Ja, perfekt. Ich kenne selber von vielen Herstellern von diesen Sportuhren, die den Puls messen, wo ich ja heute komplette Trainingsprogramme mitmachen kann, Herzfrequenzmessern und so weiter. Da gibt es einige, die bieten an, dass sie wecken, wenn der ideale Zeitpunkt angeblich morgens individuell gegeben ist. Also ich bekomme dann ein Wecksignal, wenn die Uhr meint, jetzt wäre es für mich tatsächlich der beste Zeitpunkt. Was hältst du denn von so etwas?
Schön für die Uhr. Ich sage mal so, das sind so Entwicklungen in den letzten wenigen Jahren, dass da der eine oder andere Hersteller auf den Schlaf auch setzt. Ich finde es interessant. Es gibt noch zu wenig Studien, dass man sagen kann, wow, das ist wirklich das Tool, das braucht jeder Mensch. Ich komme wieder vom Anfang zurück, wie so oft. Das kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Wenn ich sage, mir ist es wurscht, wenn ich morgens aufstehe, zwischen halb sieben und sieben passt es für mich so oder so, dann brauche ich so ein Ding nicht. Ja? Ansonsten ist es ja auch wieder ein Taktgeber, wieder ein Zeitgeber, der von außen mich beeinflusst. Wie jede Glockenturmuhr und die Uhr am Bett, die man eigentlich unter das Bett stellen sollte. Also nachts auf die Uhr gucken ist eigentlich tabu.
Lass uns doch einmal kurz zum Sport kommen. Es gibt viele, die kraftorientiert trainieren, Muskelmasse aufbauen wollen, auch nach Verletzungen Muskelmasse wieder herstellen müssen. Da ist die allgemeine Empfehlung, dass man sich ausreichend mit Eiweiß versorgt und eine letzte sehr eiweißreiche Mahlzeit idealerweise direkt vor dem Schlafengehen aufnimmt. Oh, ich merke schon an deinem tiefen Atmen, da stoßen jetzt doch zwei Welten aufeinander. Wie ist das zu sehen? Also es ist eine Empfehlung, die sich durchgesetzt hat, dass man wirklich nochmal so um die 20 Gramm Eiweiß aus unterschiedlichen Eiweißquellen idealerweise kurz vorm Schlafen aufnimmt, weil ich nachts eben eine anabole Phase habe. Du hast das Wachstumshormon schon angesprochen. Ja. Und es gibt sehr gute Untersuchungen, die zeigen, dass die Muskelproteinsynthese tatsächlich dadurch unterstützt werden kann. Und im Profibereich könnte das zum Beispiel bedeuten, dass ein Spieler oder eine Spielerin ein, zwei Tage früher wieder auf dem Feld steht, was natürlich dann auch ein Riesenkostenfaktor ist. Ist das aus deiner Sicht auch sinnvoll oder ist das eine Gratwanderung? Wie sollte man sich da verhalten?
Gut, ich muss jetzt mal kurz nachdenken. 20 Gramm, das ist ein Ei oder zwei Eier?
Nee, das sind so gut schon mal drei Eier. Drei Wenn man Eier. Ein Ei rechnet, hat so sieben Gramm Eiweiß. Okay. Es wären so 200 Gramm Quark, so 100 Gramm Putenbrust.
Okay, was bedeutet bei dir vorm Schlafen gehen?
Das heißt wirklich innerhalb der letzten Stunde vorm Schlafen.
Okay, würde ich sagen, würde ich sogar erlauben.
Ja.
Ja, würde ich sogar erlauben, weil es keine voluminöse Mahlzeit ist. Es ist zwar gehaltvoll, wobei, soweit ich weiß, das Eiweiß auch relativ gut verstoffwechselt wird, nicht so wie Fett, wo ich dann noch im Prinzip ewig lange damit zu tun habe. Ja, ich schränke es ein bisschen ein. Ich würde es ausprobieren als Sportler. Und wenn ich damit überhaupt keine Probleme habe, dann würde ich das auch so beibehalten. Wenn ich abends oder wenn ich weggehe und bei Freunden bin und mir wirklich, ich sag mal so, den Bauch vollschlag bis oben hin, weil es mal was zum Essen gibt, kostenlos und überhaupt, dann ist es nicht gut.
Gut, das kennen wir, glaube ich, kennen glaube ich alle, das ist natürlich die letzte Mahlzeit, wenn die aus dem Kuchenbuffet bei der Hochzeit dem Mitternachtsbuffet besteht, dann ist es, glaube ich, ganz gut, nochmal bis um 4 Uhr durchzutanzen,
genau,
nicht auf 1 Uhr ins Bett zu gehen. Nein, aber daraus schließe ich, du würdest sagen, ja, ist durchaus machbar, aber wenn dann das Volumen so klein wie möglich halten, dann käme ja tatsächlich hier auch ein Eiweißshake in Frage, wo ich dann mit wenig Volumen tatsächlich viel von diesem Eiweiß auch in der hohen Qualität bekomme. Ja, super. Wir haben jetzt sehr lange schon über das Thema Schlafen gesprochen, Bernhard. So wie ich das jetzt von dir mitbekomme, könntest du wahrscheinlich noch Stunden weiter referieren.
Könnte ich gerne machen, aber deine Zeit ist auch begrenzt.
Wir sollten, glaube ich, so ein bisschen nochmal das zusammenfassen. Ich frage unsere Gäste ganz gerne zum Schluss, was sind so die drei, vielleicht idealerweise die fünf wichtigsten Tipps für dich jetzt für Aktive, für Sportlerinnen und Sportler, zum Thema Schlaf. Wenn du sagst, bringst mal auf diese drei, maximal fünf Punkte zusammen.
Nein, ich versuch's mal, ob ich aus dem, was wir heute so besprochen haben, einiges ableiten kann. Ich denke, mit diesem Podcast über Ernährung und Schlaf, diesem Hauptanteil Schlaf, ja, danke Uwe für das Thema. Wichtig ist, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man den Schlaf zum eigenen Thema machen soll. Ich denke, das ist das Wichtigste, sich darüber klar Gedanken zu machen, was bedeutet es für mich, wie individuell sehe ich das Ganze. Zweitens vielleicht, den Schlaf tatsächlich, seinen eigenen Schlaf tatsächlich zu pflegen. Zu pflegen im Sinne von, wie passe ich den Schlaf meinem Lebensstil an oder meinen Lebensstil den Schlaf an. Genauso wie bei der Ernährung. Ich denke, dass beide Komponenten, und deswegen finde ich das heute wirklich auch so toll, dass Ernährung und Schlaf sind sicherlich Garanten, das ist für mich die nächste Aussage, für die Leistungsfähigkeit und für den Erfolg. Und es ist bei vielen einfach noch nicht angekommen. Und das vierte, die wichtigsten Tipps, sollte sich einer tatsächlich nicht gut fühlen, weil er sagt, mein Schlaf, ich glaube, ich habe damit echt ein Problem, dann bitte frühzeitig sich Ratschlag holen, weil alles, was dann kommt, geht in die Pathologie, sprich ins Krankhafte, und dann wird es schwieriger, da rauszukommen. Ansonsten kann ich nur wirklich allen empfehlen, ja, auf sich zu achten und den Schlaf tatsächlich mal für sich selber als Thema zu finden.
Tolles Schlusswort. Wie im Ernährungsbereich ganz oft, wenn man sich am Spitzensport orientiert, da ist das Thema Schlafen in vielen Bereichen wirklich schon präsent. Stichwort wieder Ronaldo. Hat man auch eine ganz gute Maßgabe. Ich kann das sicherlich nicht im Alltag so umsetzen wie Profiathletinnen und Athleten, die ihren Lebensalltag dem Sport unterordnen und alle Maßnahmen hinsichtlich der Leistungsoptimierung ergreifen können. Das fällt vielen im normalen Alltag schwer. Aber die Bedeutung des Schlafes haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut herausgestellt. Und da lohnt es sich wirklich, Augen und Ohren offen zu halten, in sich hineinzuhören, individuellen Lebensstil ein bisschen zu hinterfragen. Ich bin wirklich auch ein bisschen betroffen, muss ich sagen, weil ich auch für mich festgestellt habe, es gibt neben dem Essen, Trinken noch eine weitere Stellschraube, die eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Natürlich neben der Bewegung noch. Ja. Ich hoffe, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern motiviert haben, etwas über ihr eigenes Schlafverhalten nachzudenken, das Ganze auch kritisch zu hinterfragen und vielleicht die eine oder andere Stellschraube neu zu stellen, um dann nicht nur mehr Leistungsfähigkeit, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, auch insgesamt mehr Lebensqualität zu haben.
So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und an der Stelle, ich bedanke mich, dass das zum Thema wurde, Schlafen, Sport und Ernährung. Und immer wieder gerne, wenn es Fragen gibt.
Ganz, ganz herzlichen Dank und dir alles Gute und weiterhin schlaf gut.
Dir auch. Bis denn.
Danke.
Ciao. Ciao.
Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.